Plattsport, das Sportmagazin mit Martin Tetzler.
Weil wir Sport lieben.
Auf meinsportpodcast.de.
Plattsport, der Sportpodcast.
Hallo und herzlich willkommen zur 137. Folge Plattsport, das Sportmagazin, weil wir Sport lieben, bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist Martin Tetzlaff und wieder hier mit mir, endlich wieder nach einer kleinen Pause, Benny Maat. Hallo, Benny.
Hello, Martin. Grüß dich, alter Karnevalsprinz.
Oh, ja. Ja, hast du vorgestern gut gefeiert. Übrigens, heute ist der 13. November 2024 und seit zwei Tagen ist im Rheinland und in Rheinhessen die Hölle los, oder?
War ein bisschen was los, aber diesmal ohne mich. Ne? Ich habe auf den Juni aufgepasst den ganzen Tag, da war nichts mit Jeck und Steigen.
Aber du hast mich doch vorhin noch angeranzt und warst traurig, weil ich gesagt habe, ich kann mit Karneval nichts anfangen.
Ja, aber es hat ja da nichts zu tun. Ich kann ja mit Fasernacht, wie man es bei uns ja sagt, schon was anfangen, aber es hat halt der Montag mehr gepasst vom Timing und vom Ablauf. Aber so ist es halt manchmal. Aber die dicke Jahreszeit kommt ja erst noch im Februar, März dann, damit es wild.
Ja.
Da kannst du aber mit mir rechnen dann.
Okay. Okay. Also wann jetzt ist doch bald auch wann ist der Tag, wo den Typen die Krawatte abgeschnitten wird?
Altweiber, der Donnerstag vor Rosenmontag, ja.
Ah, okay, ist also noch ein bisschen hin.
Ja, aber ich trage eh keine Krawatten gerade im Büro oder sowas, da muss ich keine Angst haben. Du ja auch nicht in Berlin, oder?
Nee, ich trage auch keine Krawatten, das ist mein Vorteil. Sag mal, warum reden wir denn jetzt über Karneval?
Weiß ich nicht. Ist ja 11.11. und ich habe dir ja vorhin aus dem Mainzer Fasernachtstrikot geschickt.
Eben das.
Aber hat dir, glaube ich, nicht so gefallen, oder? Wie ich so rausgehört habe.
Ich finde ja, dass die Mainzer jetzt endlich mal ein Trikot tragen, wo ich sage, das kann ich mir gut angucken, aber ich verstehe das einfach nicht. Also es ist eine keine komische Art, Geld zu verdienen. Trägt man einmal und dann.
Ja, aber ich habe es mir mal gegönnt. Ich bin jetzt ehrlich. Ich habe es mir bestellt in einem Shop.
Jetzt das Montag. Neue?
Ja, das Fasernastiko, ja.
Okay, das ist jetzt
aber
diesmal.
Was sagst du?
Nee, ich wollte nur sagen, dass diesmal ja nicht gelb, blau, rot, weiß, ne? Diese vier Farben. Sondern ist
ja
noch ein bisschen
genau,
mehr.
Nee, ist noch, ja, es ist eine Fastnachtsfigur angelehnt an den Schwellkopf. Der hat das Karlchen, das hat eben so eine Jacke und den haben sie dann quasi geehrt und haben dem, nachdem seine Jacke das Trikot designt, ja. Also ich find's ja schon ist komplett was anderes irgendwie und ja, den einen gefällt es, dem anderen nicht und mir hat es gefallen und ich habe halt mal zugeschlagen.
Okay, und wann tragen sie es?
Ist noch gar nicht wirklich bekannt, wann sie es tragen, weil jetzt ist ja erstmal Länderspielpause. Ich weiß nicht, ob sie es jetzt dann gleich tragen, weil gerüchteweise soll vielleicht ein 120-Jahre-Trikot zum Geburtstag kommen. Mal schauen. Also, sie haben noch nichts veröffentlicht, wann sie es tragen. Dann lasse ich mich überraschen.
Das ist ja auch noch so ein Ding, ne? Jetzt Länderspielpause und man hat sich gerade so ein bisschen wieder an die Bundesliga gewöhnt und wegen der Länderspielpause davor. Es ist schon wieder die nächste Länderspielpause.
Ja, so ist es. Ja, für uns kommt es irgendwie zum falschen Zeitpunkt. Aber ich glaube, für den BVB zum Beispiel kommt es gerade richtig, oder?
Was für eine goldene Brücke du da baust.
Überleitung,
Chapeau, warte mal. Lass mich mal kurz gucken. Nee, warte mal, das müssen wir später nochmal einsetzen, wenn mal wieder ein blöder Spruch kommt. Ja, wobei...
Nee, bei uns kommen keine blöden Sprüche.
Auf dem BVB passt das, ja.
Ja, stimmt.
Tja, für diejenigen, die jetzt hier einschalten und denken, hey, geiler Name, Plattsport, höre ich mal rein. Ach, das ist ein Sportpodcast. Ah, die reden über Fußball. Jetzt reden sie über Borussia Dortmund. Was ist denn überhaupt bei Borussia Dortmund los? Die haben eine Achterbahnfahrt, sondergleichen. Außer es reißen sie gar nichts. Sternstunden in der Champions League wechseln absolute Albträume in der Champions League ab, wenn man an das Spiel gegen Real Madrid denkt. In der Bundesliga verlieren sie in Mainz, ich glaube, letztens war es auch gegen Augsburg, glaube ich, auch verloren, oder?
In Augsburg, ich glaube in Wolfsburg, oder? Lauter eher kleinere Gegner, wo sie normalerweise sichere 3 Punkte oder ja zumindest nicht hinfahren, um zu verlieren. Ja, aber irgendwie läuft es auswärts gerade überhaupt nicht. Und das ist am Wochenende wieder, war ja, war nichts vom BVB. Also ist schon sehr enttäuschend. Ich verstehe auch nicht, warum das so ist. Ja, die haben viel Verletzte. Aber wenn du mal die Aufstellung anschaust von denen, Guirassy, Brandt, Bayer, Metscher, Schlotterbeck, Schahn, Groß, Sabitzer, ich meine, das sind ja auch keine Antifußballer oder auf dem Platz standen, aber da war ja überhaupt nichts. Wenn du die Statistik anschaust, 13-2 Torschüsse für Mainz, mehr Ecken für Mainz, Ballbesitz mehr Kilometer gelaufen, ist ja klares Ding gewesen. Also da keine Ahnung, was da war. Und dann, was hast du die rote Karte, hast du wahrscheinlich gesehen für Schahn, oder?
Ja, da habe ich mal so einen Ausschnitt gesehen.
Nach einer halben Stunde. Ja, also klar war natürlich ein roter Faktor, wenn du dann 60 Minuten oder noch länger in Unterzahl spielst. Aber der BVB hat ja vorher auch nicht stattgefunden, da war ja gar nichts. Also das war ja echt Wahnsinn, das war ja sehr enttäuschend.
Warst du im Stadion?
Nee, ich habe es zu Hause gesehen, am Fernseher. Okay. Hat nicht geklappt am Wochenende. Oh, ich habe mich köstlich amüsiert. Also hat mir gut gefallen, das Spiel.
Also ich glaube, das war am Samstag, ne?
Samstagnachmittag, ja.
Da habe ich Pauli gegen Bayern gesehen. Und im Sportstudio bin ich mal wieder eingepennt abends. Für die sich wundern, warum ich so tief heute spreche, ich bin ein bisschen erkältet und das schlägt so ein bisschen auf meine Stimme nieder, aber Benni hat mir versprochen, dass er heute ganz viel zu euch sprechen wird. Nicht wahr, Benni?
Ganz viel labert, ja. Soll ich dir ein bisschen weiter erzählen, oder?
Ja, mach mal zu. Was ist denn im Sommer bei Dortmund passiert, weswegen man denken konnte, hey, jetzt neu anfangen und so?
Ja, mal ein bisschen Kader ausgetauscht. Auch wichtige Stammspieler oder langjährige Stammspieler wie Hummels ausgetauscht. Die haben ja den Trainer auch noch ausgetauscht. Edin Terzic entlassen und dafür nur die Sahin geholt. Ich weiß nicht wirklich, ob das, warum man wirklich einen. Der war ja bisher nur 2-3 Jahre Co-Trainer, oder? Länger war er doch nicht.
Ich glaube, der war nur ein halbes Jahr Co-Trainer.
Ein halbes Jahr in Dortmund, davor war er in der Türkei irgendwie
Co-Trainer. Da war er Cheftrainer.
Ach, war der Cheftrainer sogar?
Mhm.
Echt?
Mhm.
Ach, schon. Ich war immer der Meinung, er war auch ein Co-Trainer. Okay. Ja gut, dann hat er doch Cheftrainer-Erfahrung, weil ich bin nur davon ausgegangen, er war immer nur Co-Trainer unten.
Nee, war Antalyaspor.
Ah, okay, ja. Ja, aber keine Ahnung. Ich meine, das Antalyaspor, BVB, das ist dann schon noch eine andere Hausnummer. Ich meine, nur weil er jetzt einen Namen hat in Dortmund, ja, auch ein Eigengewächs ist, weiß ich, ob er dann der richtige Mann ist, direkt so ins kalte Wasser geworfen zu werden, der dann den BVB wieder in Richtung Meisterschaft führen soll. Aktuell sieht es ja zumindest auswärts nicht so aus. Daheim läuft es zwar irgendwie, aber auswärts, weiß ich nicht. 16. der Auswärtstabelle. Schon verrückt, oder?
Ich meine, unter Klopp waren sie ja auch mal 16. in der Gesamttabelle am Ende der Hinrunde oder so. Also das vergisst man auch mal immer so ein bisschen. Aber was mich also was ich von Dortmund immer so gerade höre, ist vor allem, dass auf Emre Can, wie auch ausgesprochen wird.
Weiß man nicht genau, wie er spricht, ne?
Also einfach, es ist eine unsägliche Hetzjagd auf diesen Mann. Ja, er ist Kapitän. Ja, er muss qua seines Amtes mehr Verantwortung tragen als alle anderen. Aber es ist am Ende nur ein Mensch. Und jetzt gerade vor 3 Tagen, jährte sich zum 15. Mal der Todestag von Robert Enke. Und da ist natürlich aus ganz anderen Motiven aus dem Leben geschieden und nicht, weil... Also auch, er hat ja auch mal so eine Station in der Türkei gehabt, die nicht so gut lief. Aber bei Emre Can, das ist ja jetzt hier wirklich eine Hetzjagd. Da wird einer rausgepickt also furchtbar. Ich finde,
ist alles abbekommen, der.
Ja, also ich war...
Es ist übel.
Ich war jetzt auf einer... Bitte?
Sprich du aus, ja.
Ja, ich war jetzt gerade auf einer Facebook-Seite, die nennt sich Interessengemeinschaft Schiedsrichter. Und da wurde die Spielführung vom Schiedsrichter von Mainz gegen Dortmund gelobt. Und dann schrieb da so jemand drunter, der Schrotthaufen soll endlich mal wieder Spiele gewinnen. Und da habe ich gedacht so, wow. Also Menschen als Schrotthaufen zu bezeichnen, ist auch eine Form von niederträchtiger Sprache. Und der meinte, ich meine doch den Verein. Ich so, ja, aber der Verein, das sind Menschen. Ja, das ist
das sind keine Maschine, gell?
Ja. Und das ist doch keine Art, so zu reden. Und Emre Can wird auch immer wieder herausgepickt, ja, spielt scheiße. Und da frage ich mich auch, so, sollte der BVB vielleicht den Jungen mal ein bisschen aus der Schusslinie nehmen und sagen, ey, du pass auf, wir gönnen jetzt mal eine Pause. Das ist ja auch nicht zuträglich. Oder sich noch viel deutlicher vor den Spieler zu stellen und auch da Leute im Internet vielleicht anzuzängen oder so. Also das ist nicht so schön. Aber was natürlich erstaunlich ist, Dortmund ist eine Aktiengesellschaft. Der gute Nuri Sahin ist Trainer einer sehr, sehr reichen Mannschaft. Und es ist schon gewagt, so jemanden so schnell in so eine Position zu bringen. Und ich frage mich grundsätzlich bei den Möglichkeiten, die Dortmund hat, warum da seit Jahren nichts mehr kommt und nichts klappt. Und dann spielen sie Achterbahnfußball und dann wird immer wieder, und das nervt mich ja auch als Nicht-BVB-Fan, immer diese dieses böse M-Wort, ja. Motivation, nicht Moral, wie heißt das? Mentalität, genau. Immer wieder. Mentalität. Also ich weiß nicht, keine Ahnung, Leverkusen verliert auch gerade eine Menge Spiele, oder zumindest gewinnen sie eine Menge Spiele nicht. Da kommt doch keiner an und sagt, Mentalität.
Also da. Ja, ich weiß auch nicht, warum das in Dortmund gerade so oder jedes Jahr wieder so hochkocht. Da hat doch Marco Reus dauernd ein Interview gegeben, oder? Mir mit eurer Mentalitätsfrage da dauernd. Keine Ahnung, warum es in Dortmund immer so ein Thema ist. Aber wie du sagst, keine Ahnung, warum da die letzten Jahre auch nichts kommt, weil eigentlich hatten sie immer einen guten Kader beieinander. Aber irgendwas, keine Ahnung, läuft doch da schief immer. Ich weiß nicht, keine Ahnung.
Also von den Namen her, und ich glaube, das ist vielleicht auch die Lösung, eine Lösung von diesem ganzen großen Problem. Von den Namen her, wenn ich mir die Mannschaft, die gegen Mainz gespielt hat, anschaue, da hast du Gerassi, du hast Maxi Bayer, Nationalspieler, Sabitzer, du hast Julian Brandt, Nationalspieler, du hast Gittens, ein Matcher, mal ganz abgesehen davon, was der für eine Religion da hat. Du hast Pascal Groß, der ist jetzt auch Nationalspieler. Du hast Emre Can Nationalspieler. Du hast Nico Schlotterbeck Nationalspieler. Riasson ist in Norwegen Nationalspieler. Gut, Meier ist jetzt kein aktueller Nationalspieler, aber auf der Bank.
Gut, am Torhüter lag es jetzt nicht unbedingt. Aber wenn du, wie du sagst, das sind halt 10 Spieler drin, wo es eigentlich alle können.
Genau, aber die Frage ist, also nutzt ein Sabitzer auf der Position was oder ein Emre Can? Klar, Verletzungspech hin oder her, aber du kannst doch solche Leute nicht auf solchen Positionen einsetzen. Vielleicht musst du dann einfach auch mal grundsätzlich, wenn du merkst, okay, der Ansatz, den ich als Trainer verfolge, funktioniert nicht, ich muss das jetzt mal von Grund auf nochmal neu probieren. Also das macht doch auch gute Trainer aus, zu sagen, hey, funktioniert nicht, neuer Versuch.
Ja. Weiß nicht, ich habe die Aufstellung nicht verglichen zu den letzten Auswärtsspielen. War die relativ gleich oder hast du da einen Überblick?
Nee, habe ich nicht, aber also ich will lieber über eine ganz andere Ebene nochmal bei Dortmund sprechen. Also du hast ja einfach auch in der Geschäftsführung, sage ich mal, du hast jetzt mit Lars Ricken einen neuen Sportchef quasi. Der Aki Watzke auf seiner Position beerbt hat, ist ja auch gewagt, also in so eine wichtige Position so einen Mann reinzusetzen und nicht vielleicht einen Sebastian Kehl, der im Alltagsgeschäft vielleicht bei den Profis noch viel mehr drin war, dass man denen das nicht zugetraut hat. Dann gab es ja auch diesen Scout, oder was ist der? Der früher schon bei Dortmund war und zwischendurch bei Amsterdam und bei
Mislintat, oder?
Mislintat, genau. Sven Mislintat, ja, genau. Ja. Da gab es ja auch schon sehr, sehr früh in der Saison Stress und Unruheherde. Und man hat nicht das Gefühl, dass da irgendwie rundum Ruhe im Verein ist. Dann hast du mit Matthias Sammer jemanden, der irgendwie immer gezeigt wird, der ich glaube, bei Amazon Prime Champions League Spiele mitkommentiert oder zumindest am Spielfeld dran steht und seine eigene Mannschaft da auch kommentiert.
Gemacht, ja.
Der wird auch immer eingeblendet, aber er hat, glaube ich, nur beratende Funktion. Also weiß ich nicht, ob solche Leute auch vielleicht ein bisschen mehr in die Verantwortung gebracht werden sollen oder sie sollen einfach zu Hause bleiben.
Ich gucke gerade. Berater des Management ist Matthias Sammer. Mhm. Was ist das für ein Posten?
Keine Ahnung. Ich meine, der war mal Meistertrainer mit Dortmund, der war als Spieler Meister und Champions League-Sieger. Dann war er bei Stuttgart Trainer, dann war er bei Bayern. Was war er denn da eigentlich?
Bayern war Sportvorstand. Ich habe gerade die Transfermarktübersicht auf. Ja.
Okay, dann war er, glaube ich, zwischendurch auch beim DFB.
Genau, da ist er. Nee, ist jetzt ausgeschieden wieder, war Berater, auch das Berater des Managements ist ausgeschieden am 31.07.
Ja. Okay. Also ich meine, ich glaube, bei ihm ist, glaube ich, eine gesundheitliche Ebene mit dabei, dass er da, glaube ich, so eine Verantwortung gar nicht mehr tragen will und das seinem Körper vielleicht auch nicht mehr zumuten möchte. Aber sorry.
Ja, dann ist aber auch schon irgendwie kontraproduktiv, wenn er dann die Champions League-Spiele des eigenen Vereins da mit kommentiert oder bespricht, dann bin ich ein bisschen komisch.
Sehe ich genauso. Ja, also ich kann nur hoffen, allein schon, weil die Bundesliga davon lebt, wenn es eine starke Dortmunder Mannschaft gibt, dass die wieder auf die Beine kommen. Sie können aber gerne nach dem Spiel gegen die Bayern erst damit anfangen.
Das ist das nächste Spiel, glaube ich, oder?
Das kann sein, in Dortmund. Also
das nächste, ja.
Obwohl, nee.
Ich glaube, das muss das nächste Spiel sein.
Nee.
Oder übernächste?
Das ist, glaube ich, das Wochenende um den 30. November herum. Da spielen die.
Dann ist übernächste, ja.
Globig. Kickt nochmal.
Ja. Ja. Ist ja nicht so schlimm. Und nächste, übernächste.
Hauptsache Italien.
Aber weißt du, was mir am Wochenende wieder auf die Nerven ging? So richtig, wenn du die Medien liest, der BVB war schlecht. Kein Wort, dass Mainz gut war.
Stimmt. Und
die Statistiken sprechen ja alle für Mainz. Oder auch die letzten Spiele in Augsburg. Der BVB war schlecht. Nie ist der Gegner gut. Immer ist der BVB scheiße. Das verstehe ich nicht. Das ist auch die kleinen Vereine, wenn die mal ein gutes Spiel machen, du wirst viel zu wenig gewürdigt.
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, gerade Mainz ist ja, wie gesagt, immer noch ein kleiner Standort in der Bundesliga. Und ich finde, die spielen jetzt eine ziemlich, bis jetzt, Gott sei Dank, souveräne Saison und haben den sympathischsten Trainer, den Mainz, glaube ich, je hatte, wenn man jetzt Jürgen Klopp im Nachhinein nochmal ein bisschen anders bewertet. Der Typ, weiß nicht, ich höre Bo Henriksen einfach wahnsinnig gerne zu. Der ist.
Ja, ich auch. Wenn der anfängt zu reden, ich bin heiß, ich könnte auch loslaufen. Ja. Ich habe zwar zwei linke Füße, aber ich fühle mich da wie ein Bundesligaspieler, wenn der spricht.
Ja.
Der kann ja nicht heiß machen, ey.
Ja.
Dann soll ich doch nochmal die Schuhe anziehen.
Ich glaube, die warten auf dich in Mainz. Frag doch mal bei Dortmund an, ob du da mitspielen darfst.
Die haben eh einen dünnen Kader, vielleicht habe ich da noch eine Chance dann, ja.
Aber jetzt mal Mainz ist wirklich, wirklich starke Leistung. Und ich meine, nach der vorletzten Saison sollten die Dortmunder eigentlich wissen, was da in Mainz grundsätzlich für Potenziale in der Mannschaft stecken. Lass uns noch mal ganz kurz, weil du sagst, ja, die Medien reden ja nur über die schwachen Dortmunder, nicht so über die starken Mainzer. Gefühlt ist doch jetzt Vincent Kompany bei Bayern die absolute Rakete. Ja, einfach nur geil, einfach nur sympathisch. Ich meine, ich finde ihn auch sympathisch. Ich finde ihn wirklich, ich könnte ihn umarmen und sagen, hey, my best buddy und so. Aber er hat aktuell genauso viele Punkte, genauso viele Siege und Unentschieden wie vor einem Jahr Thomas Tuchel. Und gefühlt war bei Thomas Tuchel immer alles kaputt und steckt im Brand. Und was so ein charmanter Trainer ausmachen kann.
Ja, das ist halt. Keine Ahnung, ich verstehe. Also ich habe auch mit einem Freund gestern noch geschrieben, dachte, ey, Kompany, hey, wie sympathisch ist der? Der passt gar nicht zu Bayern eigentlich. Ja, bestimmt schon. Keine Ahnung, er hat halt, ist halt ein anderer Typ einfach wie Tuchel. Ich glaube, Tuchel lässt sich halt auch nicht so viel reinreden. Und ja, Kompany ist vielleicht ein bisschen der ruhigere Typ. Und
glaubst du, der lässt sich reinreden?
Ja, der verkauft es vielleicht anders. Also der poltert nicht gleich los, der hat doch eine andere Gesprächsebene vielleicht. Vielleicht eine andere Tonlage als der Thomas.
Ich hau mir immer regelmäßig die Pressekonferenzen von den Bayern an. Also auch schon zu, es fing an bei Tuchel, weil die immer auch sehr unterhaltsam waren, weil ich liebe ja so zynische Typen oder sarkastische Typen, besser gesagt. Vincent Kompany, der hat einen Kniff, wie er die Leute immer wieder um den Finger wickelt. Es gibt ja jetzt aktuell keine großen negativen Themen, außer vielleicht nach dem Spiel gegen Barcelona, was sie ja 1-4 verloren haben. Aber es gibt einen Kniff, den Vincent Kompany bei der Pressekonferenz immer wieder hat, wo er mit immer wieder so ein bisschen Distanz auch gegenüber den deutschen Journalisten schafft, nämlich indem er irgendeine random Frage auf Englisch beantwortet. Guck dir mal irgendeine Pressekonferenz an, er redet immer, eine einzige Frage beantwortet er immer auf Englisch und sagt, ja, hier, jetzt kann ich es besser erklären in Englisch. Aber die anderen Sachen kriegt er genauso cool auch auf Deutsch hin. Und ich glaube, das ist ein bewusster Trick, um Leute so ein bisschen auf Distanz zu halten. Und er kokettiert auch immer noch mit seinem schwachen Deutsch und holt sich dann so ein paar Lacher ab und die Leute lachen mit. So, so einen kannst du doch nicht schlecht schreiben.
Ich guck mal rein, ne? Ja, schwer, ja.
Altes chinesisches Sprichwort. Altes chinesisches Sprichwort. Ja, man schlägt nicht in ein lachendes Gesicht.
Ja, aber ich guck da mal rein, wie gesagt, die Tage mal beim Vincent Kompany, so heißt er ja richtig, wie du mir beigebracht hast. Mhm. Ja, ich habe nur einen Punkt bei meinem Spiel stehen und es ist der Schiedsrichter Florian Bartstübner. Richtig starke Leistung, also muss ich echt mal sagen. Der hat alle strittigen Szenen richtig gesehen. Souverän aufgetreten, Ruhe reingebracht, Kickernote 2 bekommen.
Was muss ein Schiedsrichter machen, um die 1 zu bekommen?
Ja, das habe ich den Kicker auch gefragt, keine Antwort bekommen. Verstehe ich auch nicht.
Torschießen vielleicht.
Eigentlich wollte ich jetzt, ja, wahrscheinlich, ja, oder noch, keine Ahnung, 3 Leben retten wir im Spiel oder sowas, keine Ahnung, irgendwie. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Kickernote 2, ja.
Ja, aber ich glaube, die gute Leistung, das liegt nur an Knut Kircher.
Ja.
Ja, also ich glaube, das ist der gute Einfluss.
Guter Übergang, Martin.
Ja.
Ja, ja, guter, ja. Übergang, ja. Der, ja. Hast du letztes Mal zu Gast gehabt? Wie war's denn wieder?
Ja, war fantastisch. Ich war erstaunt, dass er wieder 2 Stunden durchgehalten hat mit mir.
Das habe ich mir auch gedacht, wieder so.
Ja, also wirklich. War famos. War cool. Nee, war interessant und ich kann ja sagen, Knut und ich hegen ein, also wir sind nicht Freunde, so, das wäre jetzt vollkommen übertrieben, aber ich finde das Verhältnis sehr freundschaftlich, das muss ich sagen. Und deswegen war es für mich.
Kam auch so rüber, ja.
Ne, das ist auch cool, wenn man sich mit jemandem versteht, so, aber trotzdem wollte ich nicht nur ein Gespräch unter Kumpels führen, weil ich meine, in erster Linie war an dem Abend für mich nicht Knut, mit dem ich ab und zu mal eine Nachricht schreibe, sondern der Chef der deutschen Schiedsrichter und deswegen war es auch irgendwie, fühlte ich ein bisschen so auch. Ich bin kein Journalist, aber so meine journalistische Pflicht, auch Fragen zu stellen, wo er wahrscheinlich so ein bisschen auf dem Stuhl hin und her wackelte. Und ich weiß nicht, wie hast du das wahrgenommen, das Gespräch?
Also ich fand es ja wieder richtig stark, dass er wieder da war, der Knut Kircher. Ist ja, glaube ich, auch nicht selbstverständlich, dass er in relativ kleinen Podcast, dass er da wirklich 2 Stunden sitzt und redet und Antwort steht, gibt. Also fand ich richtig klasse und man konnte euch wieder sehr gut anhören. Ich habe natürlich auch ein paar Notizen gemacht dazu. Ja, ich fand es eine coole Sache. Sollen wir mal ein paar Punkte durchgehen, was mir noch so aufgefallen ist zu der ganzen Sache?
Auf jeden Fall. Also ich habe ja auch so im Nachhinein so ein bisschen meine Gedanken gehabt über das Gespräch. Ja, genau, weil ich einfach auch ein paar Sachen, also man kann es ja jetzt auch mal sagen, man kann es sich in der alten Folge auch anhören. Es gibt so ein paar Punkte, wo wir nicht einer Meinung sind.
Ja, aber es ist ja
auch, oder wo ich mich,
dass man auch nicht immer einer Meinung ist. Ja.
Genau, oder wo ich seine Erklärung auch nicht zufriedenstellend fand. Gab auch ein paar, also ein Frankfurt-Fan, der mir im Nachhinein auch nochmal eine Nachricht geschrieben hat, dass er auch von der Rechtfertigung, was das Spiel Leverkusen-Frankfurt angeht und diese Szene mit Jonathan Tah, dass er von der Rechtfertigung sehr unzufrieden war, dass er da auch von seiner Position nicht runterkam. Klar, auf der einen Seite hat er auch gesagt, ich habe keine Lust, noch ein Shitstorm, so, also jetzt lassen wir mal den Deckel drauf. Und er hat da seine Position, von der rückt er scheinbar nicht ab. Und er sieht auch nicht ein, bloß damit die anderen Leute zufrieden sind, zu sagen, ja, wir waren schlecht oder ja, das war schlecht. Und wenn er das gar nicht sieht. Und da ist er sicherlich durch eine nicht so schöne Zeit gegangen nach dem Doppelpass-Auftritt.
Ja, definitiv. Ich habe ja den Punkt, habe ich mir auch notiert. Also ich habe es mir sogar zweimal angehört, die Passage, weil ich dachte, oh, jetzt wirkt er aber schon dünnhäutig so ein bisschen. Ja, aber ich habe es dann nochmal gehört, eben wie gesagt, und ja, man kann schon raushören, dass das ziemlich nahe gegangen ist irgendwie, der ganze Shitstorm, was da über ihn gekommen ist. Aber andererseits finde ich auch vollkommen okay, wenn er jetzt nicht umfällt und jetzt seine Meinung ändert, ja, nur dass die Fußballwelt, dass sie zufrieden sind, ja, jetzt der Schauitzer sagt, das stimmt uns doch zu. Also ich finde es eigentlich schon gut, dass er auch dann so zu einer Meinung steht. Und es ist nicht nur, ja, jetzt sollen alle zufrieden sein, nehme ich es zurück. Nee, war doch anders, finde ich.
Also, wo ich wirklich auch tatsächlich einfach nicht zufrieden war mit der Antwort, das war die Stelle mit dem ersten Elfmeter zwischen Leverkusen und Frankfurt, wo der Frankfurter Verteidiger den Ball irgendwie wegschlagen will und von hinten kommt ein Spieler angelaufen und der Verteidiger hat keine Chance, wenn er diesen Ball spielen will.
Wo soll er hin, gell?
Ja, also ich meine, da habe ich mich in dem Moment wirklich ganz kurz gefragt, ob Knut wirklich selber auch schon mal Fußball gespielt hat. So, ich glaube schon, dass er Fußball gespielt hat. Aber das ist doch totaler Quatsch. Genauso wie wir wollen ja auch keine Verteidiger haben, die permanent hinten die Arme auf den Rücken packen. Also in einer normalen Spielsituation ist die Absicht des Verteidigers, den Ball wegzuschlagen. Ja, also wir wollen doch keinen Fußball, wo die Leute dann lieber den Ball liegen lassen, weil von hinten könnte einer angeräumt rankommen oder von der Seite, sondern er will den Ball spielen. Er hat den Fokus vollkommen auf den Ball oder die Orientierung war auf den Ball. Also das hat mich auch nicht überzeugt, nee.
Durchaus kann ich nachvollziehen, was du sagst, ja. Was mich auch nicht überzeugt hat, ist diese Torhüter-Regel mit den 6 Sekunden. Warum er da Die ist ja klar festgeschrieben, die Regel, 6 Sekunden. Warum man da von einer Toleranz von 6 bis 10 Sekunden redet? Ich verstehe es nicht, keine Ahnung. Das nutzt doch dann jeder Torhüter aus, oder, wenn man so eine Toleranzgrenze hat. Ich meine, man kann einmal tolerant sein, gut, das hat er also 8 Sekunden in der Hand gehabt, dann zeige ich ihm Finger oder sagst Torhüter, so, du weißt Bescheid, 6 Sekunden, weiter geht's. Nächstes Mal gibt's Gelb oder sonstiges. Keine Ahnung, warum man da Toleranz walten lässt, verstehe ich nicht.
Das ist
zum Beispiel...
Ich könnte jetzt mal gucken, ob ich rein zufällig irgendein Fußballspiel aus der Historie finde, bei YouTube oder so. Oder ein neueres Fußballspiel, wo ein Torwart den Ball hält. Und dann mal gucken, wie lange es dauert, bis er den Ball tatsächlich spielt. Und bis dann ob der Schiedsrichter auch eingreift. Ich bin sicher, es ist in einigen Situationen mehr als 10 Sekunden. Mehr als 10 Sekunden.
In vielen Situationen wird es so sein, ja.
Guckst du
gerade oder war das jetzt nur so gesagt, du könntest gucken?
Ich könnte gucken, aber ich glaube, das würde jetzt das Gespräch auch ein bisschen sozusagen unrund machen. Also ich habe in dem Moment auch gedacht, naja, also ehrlich gesagt, Spieler gucken immer nach Löchern im Regelbuch, wo sie irgendwie Schlupflöcher finden, wo sie noch irgendwie so ein bisschen sich etwas zu ihrem Vorteil rausholen. Und gerade Torhüter müssten konsequenterweise, also es müsste einfach konsequent sein, 6 Sekunden drüber, vielleicht wenn man im Kopf mitzählt, ja, man guckt ja nicht auf die Uhr, bis der Ball dann gespielt ist, so lass es 7 Sekunden oder 8 Sekunden sein, aber 10 Sekunden ist total lang. Und,
Fast das Doppelte, ja.
Und wenn jemand das macht, einfach gelb, und dass der Ball schnell wieder ins Spiel gebracht wird.
Ja, das macht er einmal, der Torhüter, am nächsten Spiel macht das dann nicht mehr.
Genau. Und wenn es im Regelbuch steht, dann finde ich, sollte es auch so umgesetzt werden. Und, und da kann man jetzt nicht sagen, hier, IFAB, ihr seid schuld, ihr habt uns ja eine Toleranz hier gelassen. Das muss man dann so umsetzen. Also ich finde, Knut Kircher ist der falsche Ansprechpartner, wenn es darum geht, schafft endlich den Videobeweis ab. Dafür ist er nicht der richtige Ansprechpartner. Und da hat er auch ganz klar gesagt, wir sind Dienstleister. Das hat die Deutsche Fußballliga, DFB für Pokal und international FIFA, UEFA, die haben das bestellt. Sie sind Dienstleister, sie liefern die Schiedsrichter aus, die das dann auch ausführen können. Aber bei so einer Sache, sorry, da kann man es nicht auf die höheren Ebenen schieben.
Nee, nicht wirklich, nee. Ist ja, wie gesagt, steht festgeschrieben, ne? Ja, was sonst noch? Was war sonst noch? Also, was ich sehr positiv fand, dass sich in der Kommunikation halt eben sehr viel tut. Auch, dass die Schiedsrichter offensiver rangehen. Also, auch, dass sie jetzt ja auch auf YouTube, wie du auch erzählt hast, dass sie Erklärvideos machen. Finde ich jetzt nicht schlecht. Also, ich habe es selber noch nicht gesehen, werde ich aber auch mal reingucken.
Also es lohnt sich wirklich. Aber auch dafür gab es Shitstorm. Also es gab auch da Leute, die gesagt haben, ja, voll arrogant, wie. Also habe ich auch im Internet
Ja, da hat er
Artikel
ja
gefunden.
erzählt, ja. Hat der Knut ja erzählt, dass es das bei den Vereinen so war. Aber da
Ja.
habe ich mir auch gedacht, das ist wie im Amateurfußball, weil ich war ja bei uns im Verein auch was und war auch schon auf Spielgruppentagungen. Da denkst du ja auch mal, über was sich manche Leute aufregen, das ist unfassbar. Ey. Aber es ist schön, dass es in der Bundesliga auch so ist,
Ja.
dass da Mimimi gemacht wird. Hey, jetzt werden sie arrogant, jetzt erklären sie auch noch den Fußball und hey, das ist echt zum Piepen, ey.
Ja, aber arrogante Schiedsrichter, da sind wir schnell nochmal bei unserem Spezialfreund. Alex Zorniger, der, war es Matthias Jöllenbeck,
Ja,
gesagt
genau,
hat, er
ja.
soll gefälligst seine Arbeit machen. Sie arbeiten die ganze Woche, dann hat er gefälligst auch seine Arbeit richtig zu machen. Da
Ja.
habe ich auch gedacht, so, Mama, kann man auch mal deutlicher sagen, hey, sowas wollen wir von den Trainern nicht hören. Das ist,
Ja,
gefällt uns nicht.
der Punkt steht auf meinem Zettel, da fand ich, weil Knut hatte vorher gesagt, ja, er ist für die Schiedsrichter da, er steht hinter den Schiedsrichtern, aber so richtig rausgehört habe, dass er Herrn Jöllenbeck den Rücken stärkt, fand ich jetzt nicht. Da hätte ich mir so ein bisschen klareres Statement erwartet.
Ja, und also es gibt inzwischen auch viel, viel, viel Gewalt auf Amateurfußballplätzen in den unteren Ligen. Und da wäre es auch eigentlich nur ganz schön, wenn man sagt, wir fangen damit in den oberen Ebenen an, ja, und sagen auch, das
Nicht
lassen wir uns so
vorweg
nicht
voran, ja.
bieten. Und so ein Trainer wird dann halt einfach mal im Nachhinein nicht, also nicht am selben Tag irgendwie bestraft, sondern das schaut sich dann der DFB an und sagt, sowas dulden wir nicht. Also das ist respektlos. Und wenn ich jetzt vor Gericht stehe und da sage ich dem Richter, er soll gefälligst seine Arbeit richtig machen, ich habe mich auch gut auf den Prozess vorbereitet, dann soll er es bitte schön auch machen. Klar, kann ich auch damit rechnen, dass ich dafür bestraft werde. Muss mal meine Frau fragen,
Absolut,
was man
ja.
dann für eine Strafe kriegt oder ob. Und ob ich das jetzt nur behaupte.
Gut,
Ja.
du das.
So.
Ja. Ein Punkt habe ich noch aufgeschrieben, über das ihr diskutiert habt. Ist das Zeitschinden?
Ja.
Weil du hast, glaube ich, gesagt, mit Nettospielzeit, dass Zeitschinden weniger wird. Meinst du, das ist wirklich so? Ich glaube ja nicht, oder? Ich
Was?
glaube auch, dass dann ab Minute 58, dass die doch genauso zur Eckfahne laufen, wenn eine knappe Führung ist.
Na, die Frage ist ja,
Ja,
wenn
gut,
man
der
so eine
schießt vielleicht den
Regel.
Ball nicht mehr zum Einwurf oder sowas, vielleicht, oder?
Also, das ist eine Sache, die mich wirklich sehr beschäftigt. Also, erstmal glaube ich, dass dieses auf dem Platz sich rumdrehen und eine Verletzung vorspielen, dass das ein großer Faktor ist, was Zeitschinden angeht. Auswechslungen sind ein großer Faktor. Also, dieses, ich führe 1-0 und wechsle den Spieler aus und der läuft diagonal über den Platz. Also da wird mir auch viel zu wenig durchgegriffen, dass der Spieler dort auf den kürzesten Weg, was er tun soll, den Platz verlässt. Und das wird viel zu wenig durchgesetzt. Und das ist echt unerträglich zu sehen. Also da muss man mit Zeitanhalten auf jeden Fall der Sache Herr werden. Ja, und was dieses,
Aber
man.
gut, dafür sind ja zumindest die Nachspielzeiten jetzt großzügiger geworden.
Aber das ist
Das
auch
zieht sich
nicht.
auch ziemlich in die Länge.
Ja, aber das ist auch noch nicht konsequent. Also es gab letztens auch wieder irgendwie 6 Auswechselfenster plus ein Videobeweis und dann gab es in irgendeinem, ich weiß nicht, welches Spiel das war, hätte ich mir aufschreiben sollen. Dann gab es 4 Minuten Nachspielzeit. Da fässt dir den Kopf. Also das ist einfach, das ist viel zu wenig. Also wenn es mal so gemacht werden würde wie bei der letzten Weltmeisterschaft, dass man sagt, okay, 10 Minuten wird jetzt hier die erste Halbzeit nachgespielt, wär ich voll dabei. Fände ich richtig, richtig gut. Aber wird ja nicht so durchgesetzt. Man will ja auch die Leute nicht zu sehr ärgern. Ja, dass es dann zu
Das
lange
kommt,
dauert.
also käme mit Sicherheit auf den Versuch an, jetzt mit 60 Minuten zu spielen. Aber es wird halt, ist halt schwer, halt auch in den unteren Ligen dann durchzusetzen. Stell dir mal
Ja.
vor, du spielst in der Kreisliga und da steht einer da, der schießt sich da, dann lässt er die ohne weiterlaufen oder sonstiges.
Naja, gut, dann
Stell ich
muss.
mir amüsant vor.
Ja, okay, aber auch da kann man sagen, ey, ab Oberliga So ist das zumutbar. Da hast du auf jeden Fall auch ein Linienrichterteam immer dabei.
Das hast du ja schon auf der Bezirksliga bei uns, zumindest hier in Rheinland-Pfalz.
Ja, also ich verstehe es, wenn der Schiedsrichter alleine auf dem Platz steht, ja, was in der Kreisliga auch gang und gäbe ist. Aber wir sind ja beide Eishockey-Fans und da kriegt man es ja auch hin, eine Zeit zu stoppen, dass es da einfach eine Uhr gibt. Ich glaube, das ist eher eine Frage der technischen Umrüstung von den ganzen Sportplätzen. Aber im Profifußball muss das auf jeden Fall machbar sein. Also da kann man mir nichts erzählen, das ist machbar. Die Frage ist, was du am Anfang angesprochen hast, wo ich mir wirklich den Kopf zerbreche, wie kann man das regeltechnisch lösen, dass die Spieler nicht ab einer gewissen Führung, ab einer gewissen Minute zur Eckfahne rennen und da den Ball abblocken? Weil es ist meiner Meinung nach eine Unsportlichkeit. Beim Eishockey wird der Puck auch irgendwann eingeklemmt und dann pfeift der Schiedsrichter ab. Ja, beim Fußball läuft die Uhr konsequent. Ja, aber schau, der sagt. Ja. Und das will doch keiner sehen.
Bei 90, solange es keine Netto-Spielzeit gibt, wird es wahrscheinlich schwer sein. Ja,
ja, also ich glaube.
Selbst
bei der Netto-Spielzeit ist es dann immer noch so, dass die Leute zur Eckfahne rennen und sagen: Okay, jetzt sind es noch 20 Sekunden.
Ja, sag ich ja. Das wird sich nicht ändern, wahrscheinlich dann an die Eckfahne rennen und da zum Scheit rauszuholen. Aber das käme aber auf jeden Fall einen Versuch an.
Gibt Rugby, ne? Rugby gibt es ja auch eine Zeit, die angehalten wird, hier und dort. Aber wenn die Spielzeit vorbei ist, dann wird noch der Spielzug zu Ende gespielt. So, also man geht sozusagen. Aber
Rugby bin ich nicht so bewandert.
Bis der Ball ins Aus geht, glaube ich. So. Also es gibt Möglichkeiten. Und wo ein Wille ist, ist, glaube ich, auch ein Weg. Und oh Gott, Gott sei Dank haben wir kein Phrasenschwein. Sorry.
Sollen wir mal eins aufstellen?
Ja, kannst ja gerne füllen mit Mainzer Kamellen oder so. Ja. nee, also das Thema Zeitspiel ist für mich auch unzufriedenstellend, aber ich glaube, da ist auch Knut Kirchner wiederum nicht der Ansprechpartner, mit dem man da reden muss.
Das müsste das IFAB müsste das mal testen.
Ich rufe den morgen
mal. Jede Menge eigentlich. Könnten Sie das auch mal? Ja, gut, tu das. Kannst du nächste Woche berichten, dann im Podcast.
Ich habe hier noch zwei Namen auf meiner Liste stehen, wenn du jetzt nichts mehr hast.
Ja, ich wollte nur mal, weil wir so gerne über Alexander Zorniger sprechen, unseren guten alten Freund. Ja, der ist ja heute der Nachfolger bekannt gegeben worden. Auch einer in Fürth, genau, mit Mainzer Vergangenheit. Der Jan Siebert ist jetzt Trainer von Greuther Fürth, der Spielvereinigung Fürth.
Und ist es gut für Fürth?
So ist, ich glaube, es wird auf jeden Fall ruhiger. Ist eher ein besonderer Typ, der Jan Siebert. Kann mir nicht vorstellen, dass so Eskalationen da in nächster Zeit zu hören sind. Ja. Ist, glaube ich, ein komplett anderer Typ. Oder ist ein anderer Typ als der Alex. Ja, bin gespannt, wie er sich macht. War ja in Mainz jetzt, er hatte natürlich auch einen schweren Stand letzte Saison. Ich glaube, nach 7 Spielen bei einem Punkt oder so übernommen. Und auch mit 10 Verletzten gehabt oder sowas. Hat dann die Abwehr stabilisiert, paar Punkte geholt, aber ja, also wirklich die Wende hat er da auch nicht gebracht, bis er dann von deinem Lieblingsmeistertrainer Bo Henriksen ersetzt wurde. Ja.
Aber das hat auch einen Anlauf gebraucht, bis ich Bo irgendwie gefressen habe.
Ja, das letztendlich fand es ein bisschen, ob der ein bisschen drüber ist. Ich glaube, er ist schon auch ein bisschen drüber.
Ja, aber irgendwie nett drüber. Ich liebe ihn sehr. Wenn er redet, ich höre ihm gerne zu. Ja. Ja, also dann wünschen wir mal der Spielverein Greuther Fürth alles Gute. Aber lass noch mal ganz kurz, wir waren vorhin bei Mainz, da gibt es noch einen Namen hier auf meiner Liste jetzt, Dominik Kohr. Da möchte ich noch mal kurz von dir wissen, was das für ein Typ ist. Dominik Kohr ist der Sohn von Harald Kohr, die Älteren wissen, von wem ich spreche. Harald Kohr war unter anderem auch beim 1. FC Kaiserslautern Mittelstürmer in den 80er Jahren und ist dann später zur Eintracht Trier gewechselt, wenn ich mich richtig erinnere. Und Dominik Kohr sieht seinem Vater wie aus dem Gesicht geschnitten aus, nur dass Harald Kohr ein Schnurrbart getragen hat und sah so ein bisschen aus wie Freddie Mercury im Sturm. war halt ein richtig guter Mittelstürmer. Und Dominik Kohr macht sich gerade wahnsinnig unbeliebt in der Bundesliga, zumindest außerhalb von Mainz, weil er ziemlich unsportlich zur Sache geht. Und da habe ich mich gefragt, ich frage mal einen Mainzer, also dich jetzt, was ist es für ein Typ und warum ist der so und wie sehen den die Mainzer Fans?
Ja, also er ist halt schon ein wichtiger Spieler für die Mannschaft, weil er halt auch eine gewisse Härte reinbringt. Wobei spricht er nichts dagegen, wenn ein Spieler hart spielt und sich für die Mannschaft voll reinwirft. Aber dieses Jahr ist er halt schon maßlos drüber. Kann man nicht anders sagen. Also ich meine, es gibt ja genug Szenen dieses Jahr, wo durchaus hätte vorzeitig vom Platz gehen können, wo er aber immer Glück gehabt hat. Also ich war jetzt persönlich selbst nie ein richtiger großer Core-Fan. Ich wusste ja, dass er ein wichtiger Typ ist für die Mannschaft. Aber ja, spielt halt immer sehr hart am Limit.
Das Wortspiel muss jetzt sein. Ja, this is hardcore.
Ja, bietet sich an. Hast du das jetzt extra zurechtgelegt, oder?
Naja, wenn du sagst, der spielt ja schon ziemlich hart. Naja, okay. Im Witz, es wird nicht besser, wenn man ihn noch um 100 Mal erklären muss. Wer aufgepasst hat, bei unserer, ich glaube, vorletzten Folge hatten wir auch so einen Songtitel, Karma Police von Radiohead. Und jetzt This is Hardcore ist von der Band Pulp, für die es interessiert. Ja. Okay, also
erzähl mal ein bisschen weiter. Es mehren sich auch in Mainz die Stimmen, wo jetzt sagen, ja, der ist schon sehr, sehr drüber. Es ist schon sehr grenzwertig. Und dass er vielleicht doch mal eine Denkpause bekommen sollte. Weil er hatte auch die letzte jetzt gegen Dortmund und das Spiel davor in Freiburg hat er auch gezeigt, dass es auch ohne über harte Fouls geht und der trotzdem ein wichtiger Faktor sein kann. Ja, das müsst ihr halt regelmäßig abrufen. Und die Aussetzer wie jetzt gegen Bremen, wo er dem aufs Bein steigt, oder gegen Heidenheim, wo er den mal kurz in die Klöten langt. Ich weiß nicht, muss sowas sein. Bringt ja keinen wirklichen Vorteil für die Mannschaft, wenn du dem anderen in die Eier langst, oder? Und vor allem.
Nicht wirklich, nein.
Ich habe mir gedacht, wie erklärst du denn das zu Hause, wenn du heimkommst, deiner Frau? Ja, du, ich habe dem Gegner die Eier gelangt und jeder hat es gesehen auf Video. Ich weiß nicht, keine Ahnung.
Oder wie erklärst du das den Kids, denen du nach dem Spiel noch die Hand gibst und Autogramm gibst? Das ist dieselbe Hand, die gerade vorher, egal. Ich finde diese Statistik von ihm in dieser Saison, er hat bisher in 9 Spielen gespielt und hat in 9 Spielen bereits 6 gelbe Karten bekommen. Das heißt, er hat jetzt schon eine Spielsperre gehabt.
Ja, hat er nicht schon 7 gelbe Karten? Ja, jetzt sind es, glaube ich, 10 Spiele sind es jetzt, oder?
Genau.
10 Spiele, 7 gelbe Karten, ja. Hat er am Samstag auch eine bekommen?
6.
Nee, hat doch 7 schon.
Wenn er 9 Spiele gespielt hat und dann hat er 1 ausgesetzt wegen der 5. gelben Karte. Und jetzt, wir haben 10 Spieltage.
Geht doch ja nicht. Stimmt, du hast recht. Martin, du hast recht, wie immer.
Was machst du in deiner Firma, in der du arbeitest? Irgendwas mit Zahlen?
Nee, nicht wirklich.
Letzte Saison hatte Dominik Chor 13 gelbe Karten, eine gelb-rote Karte. Im Jahr davor 11 gelbe Karten. Davor nur 6 gelbe Karten, aber dafür 2-mal gelb-rot. Und es ist schon erstaunlich. Also, junge Mann, ey, was ist mit dir los? Was ist mit dir los? Und zwar ist es, egal in welchem Verein, er hat immer viele gelbe Karten. Also er hat jetzt in 287 Bundesligaspielen 94 gelbe Karten und insgesamt 6 Platzverweise.
Ich glaube aber nur eine glattrot, oder?
Ja. Das war, da war er noch in Frankfurt.
Ja, ich glaube, er will sich ein Exempel statuieren oder auf Platz 1 springen, der Kartensünder. Weit ist er immerhin. Bei den nächsten Gelben zieht er ja auf Platz 2 mit Bernd Hollerbach. Aber F ist nur ein bisschen weg, aber wenn es einer schafft, dann der Dominik.
Gute Frage, wer führt denn da eigentlich insgesamt?
Effenberg führt, glaube ich, noch mit. Ich glaube, es gibt ja für eine Gelbe 1 Punkt, für Gelb-Rot 3 und Rot 5 Punkte. Und Effenberg hat, glaube ich, 139 Punkte, wenn mich nicht alles täuscht.
Okay, Karten, Bundesliga, Gesamt, gucke ich mal kurz.
Der Spätzle hat mir gestern ein Bild geschickt davon, ja. Ich kann auch mal gucken.
Ja, ich schau gerade. Moment. Gelbe. Die meisten gelben Karten. Stefan Effenberg, der liegt bei 114 gelbe Karten in 370 Bundesligaspielen. Die meisten gelben Karten in einer Saison war Klaus Jasula von Paderborn, der hat immer 17 bekommen.
Machbar, würde ich sagen.
Ist machbar, auf jeden Fall. Ich meine, der ist jetzt 30, 114, das heißt, ist auf einem guten Weg.
Ja.
Nee, aber ganz im Ernst, also warum, also nochmal, warum greift da zum Beispiel auch nicht ein Trainer noch mehr ein und sagt, ey, du kommst jetzt mal zur Ruhe und deine Spielweise gefällt mir nicht. Die ist riskant, die sorgt immer dafür, dass wir nah am Platzverweis sind, dass wir eben einen Spieler verlieren, dass wir unser System nicht so durchziehen können. Du bist auch kein guter Stellvertreter für den Verein. Was ist mit dem?
Ja, Bo hat ihn ja auch angezählt in der Öffentlichkeit, dass er das schon umstellen muss jetzt dann, weil er schadet ja wirklich der Mannschaft. Hast du ja auch zum Beispiel jetzt die Situation in dem Bremen-Spiel, wo er gelb hatte und dann halt im Mittelfeld eigentlich kurz vorm 2-1 kannst du ja kein taktisches Foul machen, weil du gelb hast. Und da fällt halt das Gegentor. Wie gesagt, hat vorher schon der Mannschaft geschadet dadurch. Ne? Aber ja, Bo, wie gesagt, hat ihn auch schon angezählt in der Presse eben. Oder was heißt angezählt? Mal Finger gehoben, so geht's nicht. Ja? Und ich denke auch, so wie die letzten zwei Spiele aufgetreten ist, dass es auch in der Kabine klar und deutlich gesagt hat, ja. Und ich hoffe, es hat gefruchtet, ja, weil ich glaube, irgendwann zieht halt ein Schiedsrichter dann, auch wenn er natürlich unparteiisch sein muss, aber er bekommt ja mit, was in der Öffentlichkeit gesprochen wird. Und irgendwann zieht er eine rote Karte.
Ja, also.
Wahrscheinlich dann für ein Ding, wo nicht zwingend rot ist, aber das ist halt so. Wenn dir der Ruf vorauseilt, dann, ja.
Also da kann ich mir schon vorstellen, dass die Schiedsrichter den einfach von vornherein auch schon ein bisschen deutlicher auf den Zettel haben und vielleicht auch vor dem Spiel vielleicht mal sagen sollen, ey, pass auf, ich hab dich im Blick, du hast dich diese Saison nicht im Griff. Heute lasse ich keine Unsportlichkeiten von dir durchgehen, du wirst sofort vom Platz wegen. So, weiß nicht, ob man das machen kann, aber man muss ja auch die jungen Leute
so sollte man nicht, zumindest sollte man es nicht offiziell, sollte es nicht groß an die große Glocke hängen, wenn ein Schiedsrichter das sagt. Ich glaube nicht, dass sie das sagen, aber im Kopf ist es vielleicht schon irgendwie drin, im Hinterkopf, dass der Herr Korda auf dem Platz steht. Ja.
Ich habe jetzt noch einen Namen hier, der heißt Paul Wanner. Paul Wanner, 18 Jahre alt, Spieler von Bayern München, letztes Jahr ausgeliehen an den SV, oder nee, an die SV Elversberg. Und jetzt in Heidenheim. Und mit 18 Jahren schon auf dem Zettel von Julian Nagelsmann, der ihn liebend gerne für die Nationalmannschaft verpflichten wollte, jetzt schon für die Länderspiele gegen Bosnien und gegen Ungarn. Und Paul Wanner hat abgelehnt. Warum? Paul Wanner ist deutsch und österreichisch. Seine Mutter ist Österreicherin, weswegen er auch für die österreichische Nationalmannschaft spielen könnte, also die A-Nationalmannschaft. Aber bisher hat er in den Jugendnationalmannschaften nur für Deutschland gespielt. So, und wie findest du die Entscheidung von einem 18-jährigen Spieler zu sagen, ich will mich jetzt noch nicht entscheiden?
Finde ich vollkommen super, dass er das so macht, dass er irgendwie die ganzen Sachen von außerhalb, dass er die abpeilen lässt von sich, dass er jetzt wirklich keine Entscheidung treffen will, weil dass er sich auch erstmal selber entwickeln will. Ich meine, er hat erst maximal 10 Bundesligaspiele absolviert. Und im Endeffekt, was hat er bis jetzt erreicht? Ja, er hat ein paar Bundesligaspiele am Buckel, aber ist kein etablierter Bundesligaspieler und sonstiges. Klar, ich hätte so einen Spieler auch gerne in der Nationalmannschaft. Wäre natürlich schön, wenn er sich für uns festspielt. Aber ich finde es super, dass er es auf sich zukommen lässt, dass er sich erstmal auf die jetzige Leistung konzentriert. Dass er jetzt den Druck von außerhalb, ich weiß nicht, ob er den verspürt, aber dass er den abpellen lässt von sich, weil ich meine, es gibt genug Beispiele, 18-jährige Spieler, 19-jährige Spieler, wo denen eine riesen Zukunft vorausgesagt wurde. Ich habe mir heute mal so ein paar Namen rausgesucht. Alexander Merkel, Sabio, Nesresko, Samet Yesil, Sinan Kurt, dann wie ist der von Schalke, dieser Dagobert Duck-Fan, dieser Donis Avanci.
Wer?
Dagobert Duck?
Was?
Ja, der hat doch Ablösesumme von 49 Millionen Euro festgeschrieben, ja, von Schalke. Der hat da doch irgendeinen Sportwagen gegen die Wand gefahren und hat erzählt, ja, er würde mal so einen Pool haben wollen mit Dagobert Duck und möchte da im Geld schwimmen oder sowas.
Oh Gott, oh Gott,
oh Gott. Okay. Ja, oder auch internationale Spieler, wo gehypt wurden, weil sie 17, 18 Jahre waren, wo Jan Krikic oder Martin Ødegaard, wo die große Karriere dann verwehrt blieb. Also ich finde es super, dass der Kerl jetzt...
Martin Ødegaard, also ist nach meinem Kenntnisstand, ist der nicht bei Arsenal Stammspieler?
Ja, er spielt schon, aber den haben sie auch mit 15 komplett gehypt und er hat dann auch ein riesen Loch gehabt doch danach dann. Mm. Der hat doch dann bei Real Madrid gar keinen Fuß auf den Boden bekommen, so richtig.
Ja.
Weil sie ist halt komplett in den Himmel loben, ja, das ist das mega super Talent, der muss sofort die Nationalmannschaft und Länderspiele machen und dies und das und jenes. Mm. Und Paul Wanner sagt, nee, ich entscheide mich jetzt noch nicht. Ja, der ist 18 Jahre alt, lass den jetzt mal einfach ein Loch fallen, der wird auch seine schlechten Spiele haben. Oder lass den nächstes Jahr zu Bayern zurückgehen und der kommt in dem Star Wars so will gar nicht zum Zug oder sowas. Und auf einmal ist er vom Bildschirm runter. Wäre nicht der Erste. Wie zum Beispiel Sinan Kurt bei Bayern, wo damals war, oder Sebastian Deisler, ja, der hat schon gute Spiele auch gemacht bei Bayern, aber da waren ja andere Sachen dann.
Ja.
Oder Musufa, Marco Marin,
Musufa, wo man was gemacht hat. Für einen 19-Jährigen muss man mal sagen, 76 Bundesligaspiele, 17 Tore für einen 19-Jährigen. Ja. Und man schreibt über ihn, er wäre irgendwie gescheitert. Also ganz im Ernst, also das ist, da fehlt mir jegliches Verhältnis. So, klar, dass er nicht alles in Sack und Tüten schießt, ja. Wenn er im Profifußball als 19-Jähriger ist, der ist auch nicht so groß, aber er weiß, wo die Bude steht. Und gut, jetzt spielt er in Monaco, glaube ich. Nee, in Nizza. Da hat er in 6 Spielen bisher 2 Tore geschossen, hat aber für diese 2 Tore insgesamt 178 Minuten nur gebraucht. Also pro Spiel, wenn man es auf eine Vollspielzeit rechnet, 1 Tor.
Okay.
Ja. Also der.
Finde ich vollkommen in Ordnung, den Wert, oder?
Absolut, die Zahlen.
Vor allem, du kommst in ein neues Land, neue Sprache.
Ja.
Finde ich jetzt nicht schlimm für einen 19-Jährigen.
Wobei, der ist ja nicht in Hamburg geboren, ne? Der ist ja in Ostafrika.
Nigeria, Kamerun? Weiß gar nicht.
Kamerun wäre Franzose. Also dann ist er Französisch auch nicht so das Problem. Aber nochmal, die Zahlen, das sind jetzt nicht alles Profifußballspiele, die er da gespielt hat bei Transfermarkt, aber nichtsdestotrotz sind die Zahlen beeindruckend. 199 Spiele, 162 Tore. Ja. Und das ist schon massiv. Ja. Und also ich glaube an den Jungen und da habe ich auch gedacht, so warum. Gibt man dem bei Borussia Dortmund keine Perspektive? Wo wir wieder am Anfang sind, ja. Dass man nicht mehr so auf die Jugendtalente setzt, sondern irgendwie ziemlich einfallslos eine Weltgeschichte herum einkauft. Stuttgart-Leerkauf, Pascal Groß von Breitenhof, Albion. Es war schon ziemlich uninspiriert. So, und dann jetzt Moukoko wegzugeben, klar, da hat der Berater, glaube ich, mitgesprochen. Den hätte ich aber nicht weggegeben. Ganz im Ernst. Also den finde ich. Ja. Richtig, 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 richtig gut.
Das sehe ich genauso wie du. Aber du lässt zu Paul Wanner zurückkommen. Also ich finde es, wie gesagt, super, dass er sich den Druck nicht aufsetzt und lass es erstmal Leistung sprechen lassen und dann kann ich mich immer noch entscheiden. Und wenn er vielleicht wirklich in ein Loch fällt und dann komplett aus der Nationalmannschaft aus dem Fokus ist, ja gut, dann vielleicht kann er sich immer noch für Österreich entscheiden. Oder vielleicht gibt ihn auch Ralf Rangnick eine komplett andere Perspektive bei der Nationalmannschaft, weißt du ja auch nicht.
Ja.
Und ich finde es vollkommen in Ordnung, dass er jetzt noch nicht sich nicht entscheidet, weil es, wie gesagt, auch ganz viele Negativbeispiele gibt, wo dann die Karriere doch nicht so groß wurde, wie prognostiziert. Ja.
Ich finde, da hast du sehr viele richtige Sachen gesagt. Trotzdem denke ich, dass Paul Wanner, also er profitiert von den deutlich besseren Ausbildungsmöglichkeiten beim DFB. Die Leistungsdichte ist einfach in den Jugendmannschaften noch höher. Das lässt ihn sicherlich auch zu einem besseren Spiel am Ende werden. Und das hat er in Österreich so nicht. Er ist in Deutschland auch von FC Bayern groß gemacht worden, ist ein deutscher Verein. Und sich dann am Ende für einen anderen Verband zu entscheiden, weil man da sich mehr mehr Zeit auch erhofft, da mitzuspielen, in der, also Spielzeit zu kriegen, finde ich einen billigen Weg. Also gerade, weil Sport ja auch oder Fußball auch ein Leistungssport ist. Und klar, auf seinen Positionen sollen wohl angeblich solche Typen wie Musiala und Wirtz sein. Und gegen die musst du dich halt auch durchsetzen. Das gehört irgendwie auch zum Sport dazu. Und ich finde das auf eine gewisse Art und Weise nicht so schön, muss ich sagen. Auch bei Spielern, die sich für den türkischen Verband entscheiden und hier in die Infrastruktur der deutschen Vereine mitgenommen haben und so. Aber gut, das ist.
Ja, kann ich nachvollziehen, was du sagst, ja. Kann ich nachvollziehen. Ja.
Also dann hätte ich auch in den Jugendmannschaften nicht da spielen dürfen. Ja.
So. Durchaus, ja. Aber keine Ahnung, warum sollte, wenn es jetzt mit, sagt er, spielt jetzt für Deutschland, spielt sich aber nicht fest und in 5 Jahren kommt dann noch Österreich, warum sollte er denn nicht international spielen dürfen?
Ich glaube, er dürfte 3 Testspiele machen. Also nicht Pflichtspiele für die A-Mannschaft, aber dann muss er 3 Jahre warten, bis er...
Sind es nicht mittlerweile sogar 3 Pflichtspiele?
Kann auch 3 Pflichtspiele sein, aber da muss er trotzdem 3 Jahre warten, um noch den Verband wechseln zu können. Ja, wie gesagt, ich mag den Typen. Ich habe damals auch sein Debütspiel gesehen als 16-Jähriger bei Bayern, als dann die halbe Mannschaft irgendwie Corona hatte und dann haben sie die ganzen Jugendspieler darauf gestellt. Gegen Gladbach war es doch damals auch und das hatten sie auch verloren, die Bayern. Was auch totale Wettbewerbsverzerrung war, aber das, gut, andere Geschichte. Ich habe Paul Wanne jetzt am Wochenende gesehen gegen Wolfsburg und auch so von der Körpersprache, auch wie er sich auf dem Platz zeigt, als Persönlichkeit, auch im Umgang mit dem Schiedsrichter und dachte ich, Mensch, da reift ein wirklich gestandener Fußballer heran.
Ja.
Und den möchte ich schon gerne.
Kann man, glaube ich, freuen, ja.
Den möchte ich auch gerne in der deutschen Nationalmannschaft sehen.
Ja, ich auch. Gut. Aber lassen wir uns auf zukommen, was es hier entscheidet.
Auf jeden Fall. Genau. Also meine Liste ist jetzt leer. Hast du noch was?
Nee, meine ist auch leer. Ja. Außer, weiß nicht. Willst du kurz Hoffenheim noch kurz ansprechen, der Lieblingsverein?
Ja, Hoffenheim. Gut. Also Sturm Graz ist ja jetzt letztens österreichischer Meister geworden, das erste Mal, und Pokalsieger, das erste Mal seit 25 Jahren wieder Meister geworden. Da hat man 3 Jahre lang den Verein langsam und Stück für Stück aufgebaut. Da hatten wir mit dem Sportdirektor oder Sportchef Andi Schicker, sozusagen The Brain, ja, der das alles organisiert hat und auch von der Vereinsführung die ruhige Hand bekommen hat, da was aufzubauen. Und Christian Ilzer als Trainer, jemand, der sich, glaube ich, auch mit Sportmedizin sehr auskennt, der eine gute Menschenführung hat, der zwar einen Ballbesitzfußball spielen lässt, aber eben nicht nur auf Teufel komm raus Ballbesitz, sondern es muss schon effektiv sein, es muss schon am Ende erfolgreich sein. Andi Schickler ist jetzt von Hoffenheim abgeworben worden. Und jetzt hat man gerade Pellegrino Matarazzo von Hoffenheim entlassen und Christian Ilzer, der Trainer von Sturm Graz, steht jetzt quasi auf der Türschwelle schon zu den Kraichgauern. Und ich denke mir, da genauso uninspiriert wie die Dortmunder einkaufen, sind auch die Hoffenheimer.
Ich wollte es gerade sagen, ja, genau die Worte wollte ich gerade wiederholen, ja.
Extrem uninspiriert, weil ich glaube nicht im Ansatz, dass man in Hoffenheim 3 Jahre lang da jetzt diesem Gespann dann Zeit gibt, um den Verein in Ruhe aufzubauen, um auf Talente aus dem Ausland zu setzen, die woanders keine Chance bekommen haben, dann behutsam aufbaut, als Team aufbaut. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und als wäre das nicht schon alles scheiße genug, haben die Fans, in Anführungsstrichen Fans von Hoffenheim, am Wochenende einen Banner hochgehalten, wo sie gesagt haben, sie wollen niemanden im Verein haben, der mit Böllern wirft. Und dazu muss man wissen, Andi Schickler hat bei einem, der hat mal einen Böller angezündet und hier hat ihn in der Hand, der ist dann zu früh explodiert und hat ihn im Unterarm abgetrennt. Und die Hoffenheimer haben jetzt ein extrem geschmackloses Banner gezeigt, was ich wirklich skandalös finde, auch wieder mal menschenverachtend. Und eigentlich wünsche ich sowohl den beiden von Sturm Graz gekommenen Akteuren, dass ihre Gier jetzt im deutschen Profifußball irgendwie Fuß zu fassen nicht funktioniert, weil sie einfach auch den anderen Verein dann so im Stich lassen. Und Hoffenheim wünsche ich einfach gnadenlos den Abstieg. So, dass diese paar Erfolgsfans, die sich nur dahin verirrt haben, weil sie mal Profifußball gucken können, und dann kommen sie auch nicht mal in großen Stückzahlen, dass die dann einfach absteigen und in der zweiten Liga irgendwie versenkt werden. Ja.
So wie gehen die Schalke und haben einen HSV, oder?
Naja, Schalke ist nun wirklich ein ganz schlimmer Patient. Also da.
Ja, Schalke müssen wir demnächst nochmal in Ruhe reden, glaube ich, dann, ja.
Oh ja. Da fange ich an zu husten.
Könnte man eine eigene Folge finden. Aber nochmal zu Hoffenheim, wie du sagst, ja, es ist schon wirklich sehr uninspiriert, dass du die zwei darüber holst. Die ja auch wieder auf Platz 1 stehen in Österreich, sehe gerade die Tabelle, die ja quasi sich ja auch irgendwie um die Früchte der eigenen Arbeit nochmal bringen. Und jetzt ins kalte Wasser in der Bundesliga gehen und eigentlich auch bei Null anfangen. Ich weiß nicht, ob die so ein großes Netzwerk auch haben, dass das 1:1 übernommen wird, kann ich mir schwer vorstellen.
Ich, wie du sagst,
dass sie die Zeit bekommen dort unten in Hoffenheim, schwer vorstellbar, ja.
Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass Graz das überstehen wird, wenn da zwei solche Köpfe den Verein jetzt innerhalb von kürzester Zeit verlassen. Das ist, finde ich, so schlimm. Das finde ich auch so traurig, dass man einfach sagt, ach, ich kaufe da jetzt einfach, oder wir holen da jetzt zwei, den Trainer und den Sportdirektor weg. Also jetzt wäre es damit getan. Also furchtbar. Ich finde es einfach nur uninspiriert und furchtbar. Geht mir richtig hart auf die Nerven.
Ja, schön ist was anderes, ja.
Ja.
Aber mal gucken, was wird.
Vielleicht wird der Rapid dann stattdessen Meister. Oder Austria.
Ja, ist ja schön gut da, ja. Also ich sehe auch gerade die Tabelle, was ist momentan mit Salzburg los? Geht gar nichts mehr, oder?
Hm. Ja.
Also auch Champions League sieht eher mau aus, oder?
Ich habe irgendwo letztens mal einen Bericht gesehen, aber ich habe mir nicht ganz genau gemerkt, warum da jetzt gerade das nicht mehr so funktioniert. Aber klar, die Ameisenkönigin im Staate RB, das ist natürlich Rasenball aus Leipzig. Für die wird alles getan und da muss Salzburg einfach Aderlass betreiben, Jahr für Jahr. Ja.
Ja, aber Red Bull wäre auch wieder ein anderes Thema.
Ich glaube, ein anderer Faktor ist da auch, dass die Bayern sich Christoph Freund vor einem Jahr nach München geholt haben von Salzburg. Der fehlt da jetzt wahrscheinlich auch. Und Christoph Freund scheint aktuell in München als ich glaube, weil wer ist denn da? Sportvorstand ist Max Eberl und Sportdirektor ist, glaube ich, Christoph Freund. Und ich finde, der macht da auch einen ruhigen, sympathischen Job. Und macht da sehr ruhig seine Arbeit. Und mal ist der eine im Vordergrund, mal der andere. Macht Spaß. So.
Ja, glaube ich dir als Bayern-Fan.
Ja, jetzt musste ich ja Bayern noch einmal unterbringen. Gut.
Ja, das muss immer mal sein, ja. Ich kann ja nicht immer nur über Mainz und Dortmund sprechen, ja.
Genau. So, wie überstehen wir denn jetzt dieses Bundesliga-freie Wochenende?
Ach, schwer. Was ist denn sonst sportlich geboten am Wochenende?
Eishockey ist jetzt, fängt die DEL, glaube ich, wieder an.
Ja, startet wieder bei Länderspielpause Deutschlandcup am Wochenende, ja.
Ja.
Frauen haben den Deutschlandcup gewonnen, bei den Männern ja die Dänen.
Ja, überraschend. Sehr überraschend.
Ja.
Ja.
Oh, ich weiß nicht. Ich habe mich noch gar nicht schlau gemacht am Wochenende, was ich so gucken werde. Oder vielleicht lasse ich es auch mal sein, Fußball zu gucken, Sport. Mal schauen, vielleicht einfach mal auf dem Sofa liegen.
Ausschlafen.
Auch mal schön wieder. Ja, das wäre ein Träumchen, ja. Obwohl, nee, ich geh mal Basara bei uns im Amateurverein Basara Mainz. Wir haben das letzte Spiel auf unserem alten Sportplatz. Wir ziehen um im Frühjahr.
Oha.
haben wir jetzt letztes Heimspiel und machen noch eine kleine Feier drumherum. Und ja, da werde ich dann da sein, ja.
Wo zieht Basara Mensch?
Viele alte Hauden kommen noch vorbei. Nur innerhalb der Stadtgrenzen, neuer Sportplatz. Neue Kunstrasen eben und mit besseren Gegebenheiten, was im Sportgelände auftritt, weil unser ist eher sehr bescheiden, wo wir gerade gespielt haben. Ja, freue ich mich schon drauf auf Samstag. Da werde ich auf jeden Fall da sein und vielleicht die ein oder andere Limo noch trinken mit den alten Kameraden und wird gut, glaube ich.
Was macht Gingy?
Cheftrainer, ja. Ist der Coach seit dieser Saison. Gingy Okazaki für die, wo ihn jetzt nichts kennen mit dem Namen. Ja, Aufstieg ist Geschichte, wird dieses Jahr nichts werden. Wir spielen gerade Verbandsliga, aber dieses Jahr, ich glaube, jetzt 11 oder 12 Punkte ist der Aufstiegsplatz weg. Dafür ist die Konkurrenz dieses Jahr zu stark. Also ich glaube, das kann man abschreiben. Ja. Aber mal gucken. Vielleicht passiert ja doch ein Wunder, aber ich rechne jetzt mal nicht damit.
Verbandsliga, ich muss mal gleich mal gucken. Verband, welcher
ja.
Verband
ist das? Regionalliga, Oberliga, ne? Verbandsliga. Ja, Südwestdeutscher Fußballverband, ja.
Südbaden habe ich hier. Südwest, warte, gucke ich mal. Ja. Saison, aktuelle. Ach, das Internet ist toll, man findet alles, was man haben will. Meisterschaften, Herren, kommen immer näher. Verbandsliga. So, schauen wir mal. Anzeigen. Wo stehen sie denn? Platz 8. Ah ja, schon 14 Punkte bis zum
14 sogar schon. Ja gut, das ist dann.
Ja.
Aber da man passiert muss ja nicht. Die Konkurrenz ist zu stark.
Muss man aufpassen, dass man nicht unten reinrutscht.
Ja, aber da ist unser Kader schon relativ gut. Da glaube ich jetzt eher nicht, dass wir unten reinrutschen. Nee,
halt war aber gut. 25 Punkte. Nee, stimmt, nach unten. Nee, das sieht zu gut aus.
Ja,
Mensch.
Klasse, wenn wir halten, aber nach oben reicht es leider nicht dieses Jahr.
Okay.
Ah ja, gut, Marvin.
Ja.
Wie lange haben wir hier gebabbelt eigentlich wieder?
Ja, stimmt.
Geht ja heute, oder?
Ja, locker.
Ja, easy. Nicht so wie letzte Woche.
Meine Stimme ist ja noch mehr.
Fällt morgen keiner aus.
Was wolltest du sagen?
Fällt keiner vom Stuhl, wenn er sieht, dass du jetzt zwei schon gebabbelt hast,
um
die letzte Woche, so wie ich.
Ja.
Also, was haben denn die wieder gelabert, die zwei? Halleluja, du, Jesu hast du.
Also, bevor meine Stimme jetzt komplett weggeht, sage ich nochmal, folgt uns bei Instagram und abonniert diesen Kanal, sagt man so schön. Ne? Lasst ein Like da oder lasst ein Abo da. Und diese Sendung hier ist nicht gesponsert von irgendeinem VPN-Anbieter. Also ihr könnt ganz beruhigt jetzt ins Bett gehen oder zur Arbeit gehen, wann auch immer ihr uns hört. Ja, hat Spaß gemacht, Benny. War wunderbar.
Kann ich auch. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder, Martin.
Ich bin sicher. Wir haben da bald so einen Termin, glaube ich. Nur, also.
Stimmt, steht schon im Kalender, ja.
Ja. Also, wir hören uns.
Freue mich schon.
Servus. Ja. Ciao.
Ciao.
Plattsport. Der Sportpodcast.
Die Formel-1-Saison 2026 wirft ihre Schatten voraus und Starting Grid ist natürlich auch diese Saison ganz nah dran. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, werden euch jede Woche Montag auf den neuesten Stand rund um die Königsklasse bringen, euch unterhalten, informieren und natürlich auch zu Wort kommen lassen. Das heißt, wir wollen auch regelmäßig eure Stimmen hören, eure Meinungen hören und diese werden wir in den Podcast einbinden. Von den Autopräsentationen über die Testfahrten, die Saisonvorschau, Rennanalysen, Interviews, all das wird es auch im 10. Jahr von Starting Grid geben. Deswegen abonniert ihr am besten den Podcast, wo immer es Podcasts zu hören gibt. Und seid jeden Montag wieder mit dabei, wenn es heißt
Starting Grid. Keep racing.
Plattsport. Das Sportmagazin mit Martin Tetzler.
Weil wir Sport lieben.
Auf meinsportpodcast.de.